IX Radio, das Ohr am deutschen Gesundheitssystem. 11 digitale Gesundheitsanwendungen hat das BfArM zugelassen und die können jetzt vom Arzt verschrieben werden. Vor welche Herausforderungen stellen aber die Apps auf Rezept das Gesundheitssystem? Darüber spricht Dr. Albrecht Klöpfer mit dem Präsidenten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, Professor Dr. Karl Bruch.
Lieber Herr Professor Bruch, schön, dass Sie da sind. Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Die Arbeit geht weiter, unter anderem auch bei den digitalen Gesundheitsanwendungen. Nach meinem Kenntnisstand sind aktuell 10 Apps zugelassen. Ich hoffe, dieser Stand stimmt. Und die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Zulassungsprozess?
Ja, vielen Dank, Herr Klöpfer. Wir sind gut ins neue Jahr gekommen und arbeiten unter den neuen Bedingungen auch ganz normal weiter an unseren üblichen Zulassungsprozessen, was die Arzneimittel angeht, aber wie eben auch die neuen digitalen Gesundheitsanwendungen. Und Sie haben recht, wir haben 10 Apps bisher zugelassen und im Verzeichnis auf unserer Webseite dann auch mit entsprechenden Informationen da. Und unter dem Strich können wir sagen, jetzt nach den Monaten mit unseren Erfahrungen, dass das ganz gut angelaufen ist. Da hat sich sehr bewährt, dass wir im Vorfeld sehr viele Informationsveranstaltungen alleine, aber vor allen Dingen auch mit dem Health Innovation Hub gemeinsam gemacht haben, dass wir auf Veranstaltungen wie die Medica gegangen sind und informiert haben und unser Leitfaden mit konkreten Beispielen, was, wie, wann gemacht werden muss, was die Voraussetzungen sind, der ist schon sehr gut aufgenommen worden und über diesen gesamten Dialog hat sich das dann sehr gut eingespielt. Wir haben auch weiterhin ein großes Interesse jetzt, sowohl national wie auch international. Wir haben schon über 130 Beratungsgespräche durchgeführt zu konkreten Projekten. Da ist halt einiges jetzt noch in der Pipeline und unser deutsches Beispiel jetzt, dass eben diese Gesundheitsanwendungen überprüft werden, gecheckt werden und dann auch erstattet werden können. Das ist eben doch auf ein extrem großes Interesse gestoßen. Und von daher werden wir da auch gut beobachtet, wie sich das weiterentwickelt.
Also das Ministerboard, das erste Land weltweit, wo es Apps auf Rezept gibt, findet tatsächlich weltweit Beachtung.
Ja, das ist so. Und selbst die amerikanische FDA-Kollegen sagen uns das eben auch, dass sie das ganz spannend finden, wie das jetzt auch umgesetzt und in die Versorgung hineinkommt.
Haben Sie das Gefühl, dass die Welt der Entwickler und die Welt der gesetzlichen Krankenversicherung, die ja sehr unterschiedlich sind und die sich nach meiner Wahrnehmung auch in den letzten Jahrzehnten auch viel aneinander vorbeigeredet haben, haben Sie den Eindruck, dass die sich annähern und dass die Softwareentwickler und die Entwickler insgesamt verstehen, was gesetzliche Krankenversicherung, was Solidarprinzip heißt?
Ja, also das hat sich erheblich angenähert, kann man gar nicht anders sagen. Und da vermitteln wir halt auch gerne weiter. Von daher haben wir auch von Anfang an da die Kontakte gesucht, sowohl zum GKV-Spitzenverband, zu den kassenärztlichen Vereinigungen, zu den Ärzteverbänden, die halt letztendlich die Verordnung ja auch dann machen müssen, Ärzte oder Psychotherapeuten, dass auch da eine Akzeptanz gegeben ist. Da geht es einfach um Transparenz und Information. Und es gibt einfach auch eine bessere Akzeptanz jetzt nach den ersten Erfahrungen, was Datenschutz, Datensicherheit angeht. Da sind wir ja auch direkt mit den ersten DIGA-Anwendungen auch auf den Prüfstein gekommen. Da waren dann noch Lücken, aber daran haben wir eben gelernt, worauf wir achten müssen und das auch sehr schnell abstellen können.
Lücken ist ein gutes Stichwort. Das Verfahren ist ja jedenfalls prima vista und auch vom Minister immer wieder so betont, parallel zum AMNOG aufgestellt. Aber der Unterschied ist ja doch, dass wir beim Beginn des AMNOG-Verfahrens 10 Jahre klinische Prüfung bei Arzneimitteln haben. Da sind wir ja bei den DIGAs. Häufig fangen wir bei Null an. Deswegen irritiert mich manchmal die Parallele so ein bisschen. Beurteilen Sie den Unterschied auch ein bisschen problematisch und erwachsen daraus auch für den praktischen Zulassungs- und Bewertungsprozess Probleme?
Da bestehen natürlich immer wieder Sorge, ob diese DIGA-Anwendungen dann ausreichend geprüft sind, ob auch der Nutzen, den sie bringen sollen, der behauptet wird, dann auch belegt ist. Und auf den ersten Blick, wenn man sich diese Schemazeichnungen anschaut, wie sie auch auf unserer Webseite zu finden sind, sieht das durchaus sehr parallel aus. Auf der anderen Seite sind diese Produkte natürlich als digitale Anwendungen auch nicht mit den Arzneimitteln im herkömmlichen Sinne zu vergleichen. Wir haben ja eben ganz andere Produktzyklen. Es gibt die Updates, die halt in recht rascher Folge teilweise auch kommen. Was ich aber immer wieder sagen kann, ist, wir haben da eine Herangehensweise, die sich daran orientiert, was diese digitale Anwendung dann auch möchte. Wenn das eine einfache Tagebuchanwendung jetzt bei einem Bluthochdruckpatienten oder bei einem Patienten mit einer Zuckerkrankheit ist, dann haben wir eben weniger Anforderungen, als wenn eben jetzt auch ein therapeutischer Effekt behauptet wird. Da bekommen wir dann aber auch im Grunde den Goldstandard einer randomisierten klinischen Prüfung jetzt auch vorgelegt. Teilweise ist das jetzt bei den DIGA möglich, dass sie eine vorläufige Aufnahme in das Verzeichnis bekommen. Aber auch zu diesem Zeitpunkt muss plausibel dargelegt werden, dass sie das auch theoretisch können. Wenn von vornherein klar ist, daran glauben wir nicht, dann würden wir auch keine DIGA in das vorläufige Verzeichnis lassen. Und wir werden natürlich sehr genau hinschauen, dass die Auflagen, die dann auch erbracht werden sollen in der vorläufigen einjährigen Probephase, dass wir dann auch die Daten entsprechend nachgeliefert bekommen.
Damit sind wir schon beim zweiten Punkt, Preisgestaltung. Das hat nach meinem Dafürhalten so ein bisschen für Irritationen und für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Da gab es ja einige Überraschungen, die nach meinem Dafürhalten klar sind. Wenn die Entwicklung und Begleitung mit von der GKV finanziert wird, dann wird das halt teurer, als man sich das sozusagen bei einer 0815-App aus dem App Store so vorstellt. Sind diese Irritationen ausgeräumt und kommt man da noch zusammen oder müssen wir damit rechnen, dass Herr Basin bei der Schiedsstelle alles regeln muss am Ende?
Ja, ich denke, da wird man die Entwicklungen auch mal abwarten müssen, wie die ersten Verhandlungen jetzt konkret in der Tat laufen. Die hochgezogenen Augenbrauen haben wir auch wahrgenommen. Wir selber sind ja in die Preisgestaltung überhaupt nicht involviert, aber haben eben auch an ein, zwei Beispielen jetzt gesehen, sind da auch durchaus kritisch, ob das jetzt wirklich dann der Weg sein kann. Da finden die Diskussionen jetzt auch statt und von daher bin ich da ganz optimistisch, dass sich das einspielen wird.
Also Sie meinen, das ist ein Ruckelprozess und das wird sich dann irgendwann erledigt haben?
Ja, also da habe ich den Eindruck, dass die Anbieter selber schon eingesehen haben, dass das vielleicht nicht der eleganteste Weg war.
Sehen Sie die medizinischen Potenziale der DIGAs auch gerade im Vergleich zu Arzneimitteln, die ja teilweise oder in der Regel sogar heilen oder doch deutlich lindern? Sehen Sie den medizinischen Vorteil oder den medizinischen Quantensprung von DIGAs gegeben?
Also Sprunginnovationen bei Arzneimitteln oder auch Quantensprünge sind auch dort in dem Bereich ja eher selten. Von daher stellen die DIGA, glaube ich, jetzt eine ganz interessante Erweiterung und zusätzliche Aspekte zur Verfügung, wodurch sich das Arzt-Patienten-Verhältnis zum Beispiel verbessern kann, dass wir bei vielen chronischen Erkrankungen erheblich besseres Monitoring hinbekommen, dass auch durch diese DIGA-Anwendungen bei den Patienten selber ein besseres Verständnis für das Krankheitsbild und auch eine höhere Gesundheitskompetenz entwickelt werden kann. Da stehen wir ja jetzt auch in einem Lernen System am Anfang. Ich kann mir gut vorstellen, und das sehen wir jetzt auch in den Beratungsgesprächen, dass sich das noch erheblich weiter professionalisiert, dass da auch das Potenzial, was in diesen DIGA drin steckt, dann auch weiterentwickelt werden wird. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir in wenigen Jahren dann auch Kombinationen von einer klassischen Arzneimitteltherapie mit DIGA-Anwendungen haben, die auch zum Beispiel Krebstherapien erheblich besser steuerbar machen, die Kompetenz bei den Patienten erhöhen. Und ein gutes Beispiel, was solche Apps leisten können, ist ja auch gerade jetzt für die Impfstoffe gegen Corona, dass wir hier in Deutschland eine App zur Verfügung haben, über die Nebenwirkungen gemeldet werden können. Das sind alles Einzelaspekte, die, denke ich, in professionelle DIGA-Anwendungen in Zukunft weiter eingehen werden. Also das hat einfach ein riesiges Potenzial und das wird sich auch entsprechend weiterentwickeln.
Sehen Sie zur jetzigen Zeit schon Lessons learned, also wo man sagt, ach, hier muss man vielleicht ein bisschen nachsteuern Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, auf gesetzgeberischer Basis, aber vielleicht auf Verordnungsbasis, wo man sagt, ja, hier haben sich Dinge noch nicht als ganz rund erwiesen.
Ja, also zum Beispiel, was jetzt den Datenschutz oder die Informationssicherheit angeht, ist da ja schon nachgebessert worden. Da hat das BfArM bisher ja keinen konkreten Prüfauftrag gehabt und wir verlassen uns da auf die Selbstauskünfte der Antragsteller. Das hat der Gesetzgeber aber mit dem neuen Gesetz dann auch schon aufgenommen. Da sind wir in enger Abstimmung jetzt mit dem Datenschutzbeauftragten und auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, um da zum Beispiel eine Zertifikatlösung vielleicht auch in Zukunft hinzubekommen. Und darüber hinaus arbeiten wir halt permanent auch an unserem Leitfaden, arbeiten neue Beispiele ein und sehen das eben auch als lebendes Dokument, wo wir die Hersteller einfach auch gut beraten und an die Hand nehmen können und da im Grunde einen Fahrplan zur Verfügung stellen, an dem man sich orientieren kann. Und der wird halt permanent abgedatet und überarbeitet.
Wenn man das richtig hört und zusammenfassend vielleicht nochmal sagt, dann ist jetzt aus Ihrer Erfahrung und aus unserem Gespräch hat man nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine Eintagsfliege ist, sondern Sie gehen schon davon aus, dass da ein echter Paradigmenwechsel oder eine echte Ergänzung in der Versorgung sich etablieren kann oder etablieren wird.
Ja, absolut. Davon bin ich überzeugt. Wir sammeln ja jetzt ganz bewusst auch die Erfahrungen bei den Medizinprodukten der niedrigen Risikoklassifikationen 1 und 2a. Die Einordnung von Software und auch digitalen Gesundheitsanwendungen wird sich ja mit der neuen Verordnung zu den Medizinprodukten dann auch ändern, sodass da auch andere Risikoklassen dann auch zum Tragen kommen werden. Und da sehen wir dann halt auch unsere Erfahrungen sehr gut eingesetzt, wenn wir dann eben auch die Produkte aus höheren Risikoklassifikationen dann später auch gut einordnen können und da auch eben die Anforderungen sehr gut beschreiben können, was die Sicherheit dann auch angeht für die Patienten.
Ist der Eindruck richtig, dass wir im Moment mit den DIGAs noch keine grundsätzlichen Gesundheitsprobleme in den Griff kriegen, sondern dass wir gewissermaßen gerade durch Risikoklasse 1 und 2a, dass wir im Moment da noch ein bisschen üben und dass die richtigen dramatischen, deutlichen Änderungen sich dann bei den höheren Risikoklassen noch mal stärker ergeben werden?
Jetzt ist die Klassifikation ja so, dass zum Beispiel auch die Anwendungen, die wir im Verzeichnis haben, wo auch eine supportive Zusatzbehandlung über psychotherapeutische Techniken, die auf verhaltenstherapeutischen Konzepten beruhen, dann auch eine Verhaltenstherapie durch Psychologen oder Psychiater erheblich unterstützt werden kann. Also das sehe ich schon als großen Fortschritt. Aber es zeigt eben auch sehr gut, dass diese Dinge eben den Arzt oder Therapeuten nicht ersetzen, sondern dass sie supplementär sind. Bei anderen Dingen wie bei der Zuckerkrankheit, wenn man dann ein Closed-Loop-System, das über eine DIGA gesteuert wird, zur Insulintherapie dann haben wird. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Da sind dann auch die Anforderungen höher. Aber insgesamt, denke ich, werden die DIGAs einen großen Schritt auch in Richtung digitale Medizin mitbringen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt schon die Schnittstellen auch zur elektronischen Patientenakte auch mit vordenken und dass das auch mit eingebaut werden muss, sodass diese Daten dann eben auch dort mit berücksichtigt werden können.
Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch und ich bin sicher, dass wir uns da nicht das letzte Mal so ausgetauscht haben.
Das Interview mit Professor Dr. Karl Bruch wird in abgedruckter Form im ersten EX-Forumsheft 2021 im März erscheinen. Digitale Gesundheitsanwendungen in der Versorgung. Von der Idee zum Patienten. Dieser Beitrag wurde produziert von IX Radio. Redaktion und Schnitt Martina Klöpfer und Albrecht Klöpfer. Sprecherin Martina Klöpfer.